Tietjen talkt.
So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Tietjen talkt. Heute lautet die Frage des Tages: Was schenkt sich einer zum Geburtstag, der schon alles hat? Ein Plauderabend mit Heidi Klum? Hatte er schon. Eine Hochzeitsnacht auf den Seychellen? Hatte er schon. Ein Gesangsauftritt mit Ina Müller? Für ihn Schnee von gestern. Wie wär's mit einem neuen Fernsehformat? Mit knallharten Geschichten aus der wirklichen und oft erschreckenden Welt? Ja, ich denke, das könnte ihn begeistern. Guten Morgen, Reinhold Beckmann.
Ja, moin, Bettina.
Reinhold, ist das Absicht oder Zufall, dass die erste Ausgabe deiner neuen Sendung Hashtag Beckmann an deinem Geburtstag morgen läuft?
Ach, da hat sich der Programmdirektor was ausgedacht, glaube ich. Es ist auch eine große Zufälligkeit, aber als es dann auf diesen Tag kam, habe ich gesagt, machen wir. 23. passt. Können wir nach der Sendung um 7:45, um 7:45 beginnt, dann noch mit ein paar Freunden feiern. Es kommen ein paar Kollegen vorbei und gucken wir zusammen und danach geht's los.
Also für die erste Ausgabe von Hashtag Beckmann ist Reinhold mit deutschen Jesiden in das türkisch-irakische Grenzgebiet gefahren und hat miterlebt, wie sie dort ihre Glaubensbrüder und Schwestern gegen den IS-Terror unterstützen. Wie geht man mit diesen Eindrücken um und wie wird man sie im friedlichen Deutschland dann wieder los? Beckmann unter der Tietjenlupe. Gleich wird scharf gestellt. Reinhold Beckmann ist mein Gast heute. Er war für seine neue Sendung Hashtag Beckmann im Nordirak. Das war, Reinhold, sicher keine Wellness-Reise mit All-Inclusive-Buffet. Wie warst du untergebracht in diesen 14 Tagen?
Auch ganz unterschiedlich. Im Norden, zum Beispiel an der türkischen Grenze, waren wir in einem Hotel, ja, das war ein Hotel, aber Heizung gab es nicht. Es gab so eine Klimaanlage, versuchte da bei Minusgraden von -6, -7 dann oben ein bisschen warme Luft reinzufächeln. Ach, das hält man aus. Zwei Decken drüber oder den Parker oder die Skiklamotten einfach anlassen nachts, das war schon ganz in Ordnung. Man hört auch auf zu meckern, zu stöhnen angesichts der Situation der Flüchtlinge dort. Also das hat das ganze Verhalten auch im ganzen Team verändert. Das war deutlich zu spüren. Von Tag zu Tag hast du all deine Bedürfnisse runtergeschraubt. War auch ein Problem für mich bei der Rückkehr. Die ersten Tage guckst du hier, worüber reden die Leute eigentlich? Was machen die alle hier? Aber wir sind ja adaptionsfähig als Mensch und man gewöhnt sich dann doch wieder schnell auch an die alte Situation zurück.
Mhm. Aber nochmal zur Situation da, wie ernähren die Menschen sich da? Wie geht das rein logistisch?
Das sind 1,6 bis 1,8 Millionen auf der Flucht, die also in unterschiedlichen Camps untergebracht sind. Man muss auch dazu sagen, dass nicht alle es in die UNHCR-Camps geschafft haben. Das ist das logistische Desaster, das ist die wirkliche Tragödie und Katastrophe dort vor Ort. Und ich habe einen nepalesischen Fluchtarbeiter und Flüchtlingsarbeiter kennengelernt, der seit Jahren nichts anderes macht, der in Afrika war, der in Afghanistan war, selbst in Haiti damals. Und er sagt, ich habe so viel Scheiße gesehen, aber das ist das Schlimmste, was mir je begegnet ist. Und das ist hier auch noch gar nicht so thematisiert. Also es viele, viele Jesiden, insbesondere Jesiden, leben in Camps, die eigentlich gar keine Camps sind, irgendwo im Nirgendwo.
Und hast du nicht das Gefühl gehabt, dann ich müsste eigentlich sofort irgendwie ein bisschen was verteilen, ich müsste eine Hilfsorganisation gründen, will man da nicht sofort helfen?
Na, erstmal waren wir alle ein bisschen sprachlos im Team. Also wir hatten uns das nicht so vorgestellt in dieser Intensität und dass diese Katastrophe so groß sei. Selbst bei den harten Jungs einige Tränen runtergekollert in dem Moment, um zu sehen, unter welchen Bedingungen, hoffnungslosen Bedingungen, die Flüchtlinge dort leben. Ja, wir haben dann was organisiert, tatsächlich, weil wir Pater Emanuel kennengelernt haben. Das ist ein Kurde, der ist Erzdiakon der assyrischen Kirche dort und macht nichts anderes im Moment als helfen, helfen, helfen. Und man merkt, dass die christlichen Organisationen wie Miserie und Diakonie und so weiter, die machen einen tollen Job dort. Das war mir in dieser Dimension auch nicht klar. Das sind immer die Ersten, die dann vor Ort sind, weil die diese Struktur haben, die haben diese Logistik, die können das. Und ja, Pater Emanuel ist nur am Verteilen und wir haben dann einen Hilfskonvoi aus Oldenburg, den wir auch selber mitbegleitet hatten, kurz vor Weihnachten. Den haben wir umgeleitet, dann haben wir noch 4 LKW, einer mit Kerosin, der andere mit Matratzen, der andere mit Decken, auch noch irgendwie Pater Emanuel abgeschwatzt und haben dann gesagt, das muss da oben nach Sakko hin, weil die Leute so in erbärmlichem Zustand leben. Und das war ein kleines Erfolgserlebnis für uns alle.
Der ex-Zivildienstleistende Reinhold Beckmann ist mein Gast heute. Damals, in unserer Generation, muss man sagen, da musste man ja noch so eine Prüfung machen. Ach. Und du bist beim ersten Mal durchgefallen, stimmt das?
Ja, ja, ich war klassischer Kriegsdienstverweigerer, musste nach Nienburg, also da war Hannover, da war ja auch das Kreiswehrersatzamt und da wurde man natürlich auch geprüft, das Gewissen wurde geprüft. In meiner ersten Verhandlung bin ich durchgerasselt, weil ich auf diese Frage, was machen Sie denn, wenn da Ihre Mutter bedroht wird und da steht eine Waffe, ja, diese typische Selbstverteidigungsfrage, bin ich ein bisschen auf reingefallen, hatte aber auch einen unmöglichen Prüfer, ja, der hat sich da benommen und geriert wie so ein alter General und hat mir nichts abgenommen. Und bei der zweiten Verhandlung bin ich dann durchgekommen, da war so ein ganz Musikinteressierter, der wollte nur wissen, was ich für Musik mache und ob ich nicht Musik studieren will. Und dann nach einer Stunde sagt er, okay, ich merke Ihr Anliegen, Ihr Gewissen verlangt das, Sie können nicht dienen und Sie dürfen jetzt Zivildienst machen.
Aber man muss ja sagen, jetzt vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, die du gemacht hast im Nordirak, da warst du ja nun ganz dicht dran an der Bundeswehr, die bilden ja kurdische Kämpfer aus. Ja. Wie sind die denn umgekehrt mit dir umgegangen? Also Promi, Kriegsdienstverweigerer, ich weiß nicht, ob das überhaupt Thema war.
Nee, letztes war gar nicht Thema, aber ich habe da schon genau hingeguckt und ich habe das erste Mal auch verstanden, dass so ein Einsatz auch wichtig ist. Man muss dazu vielleicht erklären, die Kurden haben ja diese Freiheitskämpfer, die Peschmerga. Das ist ja keine richtige Armee und das war auch lustig zu sehen. Der eine kam in Turnschuhen, der andere in Straßenschuhen dort an. Also es fehlt denen auch an richtiger Ausstattung. Und die sind dann ausgebildet worden an der deutschen MG3 oder an dem Sturmgewehr oder an dem Milan. Und das sind Dinge, die ich vorher gar nicht kannte. Und ich habe mir das dann zeigen und erklären lassen. Es sind ja wenige Ausbilder da, Fallschirmjäger, die auch persönlich nicht gezeigt werden wollten. Wir mussten immer von hinten drehen. Und ich habe dann, wenn man sich auch mit der strategischen Situation beschäftigt dort vor Ort, wie eng der IS immer seine Grenzen an Erbil dran hat, dann weiß man auf einmal, wie wichtig es ist, es betrifft ja auch uns, dass da bestimmte Grenzen verteidigt werden. Und da ist die Ausbildung der Bundeswehr genau richtig.
Ein DHL-Bote, der gar nicht erst geklingelt hat, sondern gleich die Karte in den Briefkasten wirft. Ein Joghurt gestern gekauft und schon 3 Wochen über Verfall. Ein Radfahrer mit gefühlten 35 Stundenkilometern in der Fußgängerzone. Das sind nur 3 Beispiele. Reinhold Beckmann ist mein Gast. Was war denn dein Ärgernis der Woche?
Oh, es hielt sich in Grenzen. Zu wenig Schlaf ist mein Ärgernis der Woche. Will ich nächste Woche nachholen. Ich habe zu viele Stunden im Schneideraum verbracht. Dann ist das Garagentor kaputt gegangen, ganz klar. Typisch Garagentor kaputt, ja. Der Seilzug richtig gerissen und dann. Aber ich habe es irgendwie wieder hingekriegt. Draußen geparkt.
Ja. Aber wenn dich was ärgert, bist du dann auch einer, der dann so, der auch so mal richtig rauslässt oder eher.
Ach ja, jetzt mit 59 gibt es ja schon eine gewisse Lebensgelassenheit dazu. Ich habe dann den alten Zen-Buddhisten in mir und denke, komm, denk es irgendwie weg. Was nützt es? Bringt nichts. Ja, und dann kommt vielleicht auch ein bisschen diese dörfliche norddeutsche Art dazu von mir. Wenn man auf dem Land groß geworden ist, dann, ja, man soll sich nicht so ärgern. Bringt ja nichts, ne?
Der zweitbeste Radio-, Fernseh- und Videotechniker-Lehrling in Köln. Und Reinhold Beckmann wird trotzdem lieber Moderator. Warum hast du denn dein Talent so weggeschmissen?
Ich hatte damals den Ehrgeiz, einfach, bevor ich mit dem Filmemachen beginne, will ich es einfach wissen, wie es richtig funktioniert. Das war ein Glückstreffer damals. Denn es wurde umgestellt von Celluloid auf Elektronik. Das heißt, die ersten U-Matic-Maschinen gab es dann in den Sendern. Und das war mir gar nicht klar, dass ich so einen Glückstreffer gelandet hatte. Die wollten alle wissen, wie das funktioniert. Ich konnte es sogar reparieren. Habe dann in so einer Kölner Filmproduktion gearbeitet, die sehr innovativ war. Tag Traum, waren gute Autoren, gute Filmemacher. Denen habe ich technisch geholfen dann. Und ich habe von denen gelernt, wie man Filme macht. Das war eine super Win-Win-Situation. Erwarte nicht von mir heute, Bettina, bitte, dass ich noch einen Fernseher repariere.
Nein, um Himmels Willen.
Ich meine, da wirft man doch sowieso die ganzen Module raus oder man wirft den ganzen Fernseher gleich weg. Wer repariert denn heute noch?
Ja, das ist aber eigentlich schade, ne? Mentalität bekommen hat. Aber du bist ja dann, also rein journalistisch, hast du dich ja in die Sportrichtung entwickelt, obwohl das ja in der Skala, so in der Wertigkeit, ist ja Sportjournalist eher unten angesiedelt und politischer Journalist, Unterhaltungsformate ganz oben. War das die Leidenschaft, die dich erstmal in die Richtung getrieben hat?
Nee, ich konnte damals so 2, 3 Fußballkommentatoren ganz gut nachmachen. Also ich konnte so ein bisschen imitieren. Und dann bekam ich einen Anruf aus der WDR-Sportredaktion, ob ich nicht am Sonntag Honnef gegen, was war das, Schwarz-Weiß-Essen kommentiere. Ich sage, seid ihr verrückt, das habe ich noch nie gemacht. Nein, wir haben aber gehört, du kannst das irgendwie, mach das mal. Also ich wurde gar nicht getestet. Ich durfte gleich auf den Sender mit 3, 4 Minuten, war wahnsinnig nervös und zappelig. So ist das passiert, dass ein Redakteur, der schöne Klaus Werner, wie wir ihn damals nannten, diese Idee hatten. Ja, Klaus, da hinrasend aus. Ja.
Ja, und dann hat sich das einfach so ergeben. Dann hat sich aber irgendwann ergeben, dass du deine, man muss ja sagen, war ja dann eine Weile richtig Kult, deine Talkshow Beckmann, die wurde dann aber ab 1998 ja immer politischer. Also Murat Kurnaz saß da, dann gab es Dopinggeständnisse, Sarrazin-Geständnisse. Bekenntnisse. Bist du immer politischer geworden oder war das auch deine Redaktion?
Auch das war eine gemeinsame Entwicklung. Natürlich merkst du, dass irgendwann reine Unterhaltung, dass das nicht so mein Ding war. Man entwickelt sich ja auch im Leben. Man wird neugieriger, man will was wissen. Und das war sicherlich auch dann etwas, was in diese Talkshow immer mit eingeflossen ist. Und daraus ist dann die Veränderung geworden. Also dass wir längere Gespräche gesucht haben, versucht haben, politische Themen zu finden, gesellschaftspolitische Themen zu finden, aber auch immer wieder diese persönlichen Sachen da eingebaut haben. Murat Konatz, ich meine, der hat nun jahrelang in Guantanamo gesessen und wir wissen, zu Unrecht dort gesessen. Das ist so ein Beispiel dafür, Politisches mit Biografischem zu verbinden. Und das war eine große Freude, immer in dem Studio ohne Publikum ein bisschen längere Gespräche machen zu können. Großes Privileg, erinnere ich mich gerne zurück.
So, da sind wir wieder. Pflichttermin für alle, die Kicker-Cracks wie Felix Magath, Guido Buchwald oder Pierre Littbarski nochmal an der Kugel sehen wollen. Der Tag der Legenden im Hamburger Millerntor-Stadion beim FC St. Pauli. Reinhold Beckmann, mein Gast heute, hat ihn erfunden und jetzt die Katastrophe. 2015 fällt der Tag der Legenden zum ersten Mal aus. Warum denn?
Ja, ich weiß, dass das keine gute Nachricht war in der letzten Woche, aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht über unsere Grenzen gehen. Man muss dazu sagen, der Tag der Legenden wird von vielen freien Mitarbeitern bei mir in der Firma organisiert und gemacht. Wir hocken da 4 Monate vor der Veranstaltung wirklich in einem Extremzustand von Arbeit. Und angesichts dieser Tatsache und auch der neuen Sendung und vieler anderer Aufgaben müssen wir einfach uns da mal neu aufstellen. Das Gute, die Nachricht hat auch was bewirkt. Es haben sich schon ein paar Unternehmen gemeldet diese Woche und haben gesagt, Mensch, lass uns mal reden, vielleicht können wir da helfen. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt eine logistische Unterstützung, damit wir dann auch in 2016 wieder zurückkommen.
Die Jugendinitiative Nestwerk, also das ist ja der Sinn der ganzen Sache, die hast du ja vor Jahren gegründet, die besteht aber weiter und wird auch weiter ausgebaut.
Ja, Bettina, klar, das ist die Jugendarbeit, das sind feste Projekte. Wir sind in so vielen Stadtteilen inzwischen unterwegs, machen das ja seit 15 Jahren, ist von Jahr zu Jahr dann weiter innerlich gewachsen und wir sind auch da so finanziell ganz gut ausgestattet im Moment, dass wir dieses eine Jahr ohne den Tag der Legenden auch gut überbrücken können. Also die Arbeit geht weiter. Wir haben gerade im letzten Jahr wieder neue Projekte entwickelt, ob nun die Ferieninitiativen, ob die Ausbildungsinitiative, also dass wir den Jugendlichen auch eine Chance auf einen Ausbildungsplatz geben, die vielleicht aufgrund ihrer Schulbildung es nicht so können. Da helfen Hamburger Unternehmen und die Resultate sind hier und da auch gar nicht schlecht. Oder dass wir Jugendliche rausbringen aus ihren Stadtteilen, die noch nie draußen waren, die noch nie in Sommerferien außerhalb von Hamburg erlebt haben, weil keine Kohle da ist. Es ist auch so ein Projekt, nennt sich Los geht's. Und na, das andere ist geblieben. Wir machen die Fußballprojekte, die Musikprojekte an den Wochenenden. Aber immer tief auch verbunden mit den Schulen. Wir brauchen auch einfach gute Schulleiter. Wenn die die Idee verstehen, dann funktioniert's.
Mein Gast Reinhold Beckmann moderiert, er singt, er kickt, er tut Gutes und er guckt auch dahin, wo es weh tut. Jetzt dein Alltagstipp zur Verbesserung der Welt.
Man wird ja ein bisschen wunderlich mit der Zeit, wenn man älter wird. Ich habe so das Fegen und das Haken jetzt neuerdings als meditative Arbeit entdeckt. Laubhaken, Laubfegen, ich hätte das früher für blöd erachtet und jetzt finde ich es irgendwie gut. Und es hat sofort so einen Ertrag. Also wenn man dann tatsächlich das Laub zusammenhakt, sieht man das Erfolgserlebnis in einem Maße. Man kann Berge anstapeln. Also ich habe das in diesem Winter sehr genossen. Du guckst mich so unglaublich an, das gibt's gar nicht.
Nee, ich habe gerade gedacht, das hat ja was Zen-Buddhistisches. Haken ist ja, ja es ja. hat ja was Meditatives.
Ja, ne? Es geht ja darum, in einer einfachen Tätigkeit sozusagen sich zu verlieren und daran zu versinken. Ich finde ja, das ist ja beim Musikmachen. Deshalb ist das Musikmachen ja auch eine gesunde Maschine, sage ich immer. Du kannst beim Musikmachen ja nichts anderes bewältigen. Du kannst an nichts anderes denken. Das heißt, habe ich letztens mit Herbert Grönemeyer drüber geschnackt, haben wir drüber geredet. Ich sage, dass wenn man Musik macht, ist man so versunken. Das geht nicht anders. Du kannst nicht an irgendwie Kontoauszüge oder ich muss das noch tun oder ich muss morgen das noch machen. Das geht nicht. Du würdest dich sofort verspielen. Und das ist das Gute zum Beispiel, also wie gesagt, Musik machen und allen den Tätigkeiten, wo man versinken kann. Ja. Habe ich jetzt zu viel geschnackt?
Nee, das ist sehr interessant. Ich stelle mir gerade vor, wie du in so einem Laubhaufen versinkst. Eben noch auf einer warmen, gemütlichen Fernsehcouch, zum Beispiel in Bad Oeynhausen. Jetzt mit kugelsicherer Weste und Sturmgewehr an einem Frontabschnitt im Nordirak. Jesiden aus Norddeutschland, die zum Teil seit Jahrzehnten hier und in tiefem Frieden leben, unterstützen jetzt Glaubensbrüder im Kampf gegen den IS-Terror. Mein Gast Reinhold Beckmann ist für seine neue Sendung Hashtag Beckmann ins umkämpfte Gebiet gefahren und hat Erschütterndes erlebt, nicht ohne Folgen auch für ihn persönlich. Was hat ihn getrieben? Was hat er fürs Leben dazugelernt? Reinhold ist mein Gast heute, deshalb kann ich ihn fragen. Guten Morgen nochmal, Reinhold.
Ja, moin Bettina.
Ein bekannter deutscher Fernsehjournalist fährt in ein Krisengebiet und berichtet. Sein Name ist Reinhold Beckmann. Nanu, den kennen wir doch nur aus dem warmen, trockenen Fernsehstudio. Reinhold, eigentlich ist das ja Korrespondentensache, was du da gemacht hast. Warum war dir das wichtig, sowas auch mal zu tun?
Die Idee dazu entstand ja schon vor einigen Monaten. Da war Songül Toland zu Gast aus Oldenburg, jesidische Pressesprecherin. Und dadurch ist mir erst die Geschichte der Jesiden klar geworden, dass da wirklich ein Genozid, ein Exodus stattgefunden hat, als der IS über die Dörfer rollte, viele Menschen erschossen, ermordet hat. Wie gesagt, 5000 Frauen, 2000 Kinder werden immer noch vermisst, sehr wahrscheinlich versklavt, verschleppt irgendwo nach Saudi-Arabien hin, in den Jemen oder nach Katar. Und dann habe ich mich mit Helmer Büchel, meinem Co-Autor, zusammengesetzt und habe gesagt, Helmer, können wir darüber einen Film machen? Und er hatte schon Kontakt zu den Jesiden im Kriegsgebiet und dann fügte sich alles zusammen. Dann bin ich nach Bad Oeynhausen gefahren und dann wurde uns klar, dass die Jesiden aus Bad Oeynhausen dort unten im Shingalgebirge eine Bürgerwehr gebildet hatten, um ihr Zuhause zu verteidigen. Also die kurdischen Soldaten, die Peschmerga, waren schon längst geflüchtet und eine Bürgerwehr aus Bad Oeynhausen sitzt dort und verteidigt die eigenen Heimstätten, die eigenen heiligen Stätten dort oben und die Familie Schescho in erster Linie. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das versuchen zu erzählen, lass uns diese Geschichte erzählen. So entstand die Idee zu dem Film.
Also das ist ja auch, also ich wusste das überhaupt nicht, dass Leute, die hier aufgewachsen sind, die hier integriert sind, dass die dann wirklich den Mut haben, sich das anzutun und dahin zu fahren. Das ist für die ja genauso eine fremde Welt wie für dich.
Deshalb wird natürlich da im Shingal auch überall Deutsch gesprochen. Also die sind ja aufgewachsen, die Kinder der Familie Schescho, der eine studiert Jura, der drei von denen waren bei der Bundeswehr. Also das ist eine richtig bürgerliche Familie aus Bad Oeynhausen, hochgebildet. Und es ist bemerkenswert, was die geleistet haben. Am 20. Dezember kam dann die Peschmerga da rein. Seitdem ist es ein etwas freieres Gebiet. Es gibt einen kleinen, sicheren Korridor rechts und links, aber besonders dann zur syrischen Grenze hin herrscht natürlich noch der IS. Und man hört auch nachts immer die Mörserkanonen und die Geräusche, ja, das ist nachts immer als Sound mit dabei.
Ja, und das muss ja für dich auch beängstigend gewesen sein, da die Schüsse zu hören und so dicht nah dran am Krieg zu sein.
Ja, wir waren aber gut betreut. Die haben sehr auf uns aufgepasst. Also wir hatten zwei jesidische Fahrer. Ich fand es eigentlich ein bisschen unheimlicher in den ersten beiden Tagen. Ich bin ja mit Ursula von der Leyen hingeflogen, mit der Transall. Das war auch ein Erlebnis. Transall, hinten drin sitzen im Bauch. Und dann gab es auf Bagdad diesen sogenannten Sarajevo-Approach. Ich kannte das auch nicht, wusste auch nicht, was es ist. Ich dachte nur, oh mein Gott, hier dreht sich bei mir im Magen gerade was. Und das heißt, Sarajevo-Approach, da stürzt sich die Transall von oben runter ganz steil, um nicht irgendwie eine Fläche zu bieten.
Hilfe.
Ja, das haben die uns auch nachher erst erzählt. Es waren noch drei andere Journalisten dabei. Aber nachher, als wir dann mit dem Kamerateam alleine unterwegs waren, wir waren zu fünft insgesamt oben im Kurdengebiet, das war okay. Klar, man musste immer wieder Checkpoints passieren, aber das hat einem auch das Vertrauen gegeben, dass da schon aufgepasst wird.
Hab noch ein paar mehr Fragen dazu nach der nächsten Musik. Hashtag Beckmann, so heißt Reinhold Beckmanns neues Doku-Format im Ersten. Morgen geht's los um 7:45 beim ARD-Themenschwerpunkt Flüchtlinge. Reinhold, du warst ja auch in einem dieser vielen Flüchtlingslager. Ist es so schlimm, wie es sich im Fernsehen also vermittelt, wenn man das aus der Distanz sieht? Und noch schlimmer?
Ich habe es eigentlich als viel schlimmer empfunden, wie alle bei uns im Team, weil wir das nicht, so nicht erwartet haben. Es gibt einige Flüchtlingslager, die gut funktionieren von der Logistik her. Aber es gibt natürlich viele Flüchtlingslager, da würde ich gar nicht von Camps sprechen, weil einfach Menschen sich irgendwo eine Unterkunft gesucht haben. Wir haben in der Nähe von Sako zum Beispiel 3000 Jesiden gefunden, die in Betonruinen, in Betonskeletten sich zurückgezogen haben. Es ist bitterkalt jetzt nachts, bis zu minus 10 Grad, es regnet viel. Die kleinen Babys schlafen auf einem Pappkarton, vielleicht noch eine Decke drunter, mehr nicht. Leute sind zum Teil traumatisiert, auch weil sie natürlich Sachen erlebt haben, die man nicht sehen will im Leben. Also die Männer haben uns die Ausweise ihrer Frauen entgegengehalten, weil insgesamt 5000 Frauen vermisst werden, die entführt wurden. Sehr wahrscheinlich entführt wurden nach Saudi-Arabien, in den Jemen oder nach Katar.
Und wie nah bist du den Menschen auch emotional gekommen? Also du hast ja unter anderem auch mit Kindern gesprochen, die ihre beiden Eltern verloren haben.
Ja, es gab so Begegnungen der wirklich, ja, der Art, wo man auch erstmal denkt, Mensch, ja, kannst du da überhaupt jetzt weiterfragen? Also es gab ein Gespräch mit einem 12- und 13-jährigen jungen Geschwister, Brüder. Und die waren so verstört, dass das wurde gar kein Gespräch. Man konnte gar kein Interview führen. Das war mir dann auch klar, weil sie auf der Flucht gesehen hatten, wie ihre Eltern erschossen wurden. Die haben sich mal gegenseitig festgehalten die ganze Zeit. Immer festgehalten, sich bloß nicht noch selbst zu verlieren. Es gab viele Geschichten dieser Art. Also meine Großmutter, die allein 5 ihrer Enkelkinder gerettet hat. Männer, die bis heute nicht wissen, wo ihre Frauen sind. Und nach 6, 7 Monaten auch die Hoffnung aufgegeben haben, sie überhaupt noch wiederzusehen. So ging man so von Familie zu Familie. Unter jedem Dach war eine Tragödie, ja. Eine schwere, schwere Geschichte zu Hause.
Also Hashtag Beckmann. Reportagen mit Reinhold Beckmann morgen zum ersten Mal um 20.15 Uhr im Ersten. Und unter das Erste ndr.de/Beckmann können Sie jetzt schon mal reingucken und mitdiskutieren. Reinhold Beckmann ist mein Gast heute und nach seiner letzten Reportagereise könnte ich mir vorstellen, war so ein bisschen Erholungsbedarf da. Wo gelingt es dir generell am besten, dich zu erholen? Wo auf dieser Welt, Reinhold?
Oh, ich fahre ganz gern dahin, wo auch ein bisschen Sonne ist, obwohl mir das lange nicht mehr gelungen ist. Ich kann ganz gut ja mit 2 Dingen abschalten. Ich muss ein paar gute Bücher haben und ich muss irgendwie eine Gitarre dabei haben. Also Musik machen ist echt die beste Form des Versinkens, weil du an nichts anderes denken kannst.
Aber egal wo, also braucht gar nicht so weit weg zu sein. Dann nur.
Nee, braucht gar nicht so weit weg sein. Ich habe das früher sehr viel gemacht. Ich war in Südamerika, war in den USA und Australien. Ich hatte mal so zwischen 20 und 30 eine wilde Reisezeit und glaubte immer so große Reiseabenteuer machen zu müssen. Aber jetzt verbinde ich das ja auch mit dem Beruflichen ein bisschen und ja. Muss nicht immer sein, kann auch einfach nur mal kurz um die Ecke sein.
Meine erste Frage an Reinhold Beckmann. Wie schlimm ist weniger und grauer auf dem Kopf?
Och, ich bin auch ganz gut davon gekommen. Wenn ich so meinen Bruder sehe und was sonst in der Familie auf dem Kopf geboten ist, habe ich noch ein bisschen Glück gehabt, aber es wird weniger. Ja. Was soll ich denn machen jetzt?
Ja, keine Ahnung.
Ganz
es gibt
kurz.
Ja, es gibt ja die Jürgen Klopp-Variante. Achso, ich dachte, du redest über die Haare. Ja. Es gibt ja auch die Jürgen Klopp-Variante. Hättest du ja auch mal drüber nachdenken
können. Ich kann auch radikal kurz. Oder ja. Bei Christian Lindner zum Beispiel sieht das ja hinreißend aus. Da hat er plötzlich eine Wolle auf dem Kopf. Das machen die Kerle ja jetzt. Geben jetzt Geld aus dafür und lassen sich da oben ein paar Haare einpflanzen. Okay, ich denke da mal drüber nach. Aber wenn ich deine Wolle sehe auf dem Kopf.
Ich kann dir was abgeben.
Ja, her damit.
Was für ein Maskottchen hängt an deinem Autorückspiegel?
Hängt da ein?
Nee, ich frag ja.
Nee,
das ist ja eine Weltanschauung.
Nee, ist nicht. Ich habe so einen VW Käfer aus der letzten Lieferung aus Mexiko. Der hat also jetzt so ungefähr 11 Jahre auf dem Buckel. Himmelblau, reicht als Auto. Kann ich auch selbst an der Maschine noch ein bisschen rumarbeiten, weil man früher gelernt hat, mit einem VW Käfer Motor umzugehen. Ich glaube, der hängt nichts am Spiegel bei mir.
Und Wackeldackel hast du auch nicht?
Wackeldackel auch nicht, aber der würde eigentlich ganz gut passen. Ich habe so eine kleine Vase, aber ein bisschen ein paar künstliche Blumen reingesteckt.
Siehst du, hast du doch was.
Eine kleine Vase habe ich.
Wie zwingst du dich am effektivsten zum Sport? Hast du schon erzählt, du machst so Rentnerschwimmen.
Ich würde das mir jetzt nicht so gefallen lassen wollen mit dem Begriff Rentnerschwimmen. Komm mal mit, dienstags morgens um 8 Uhr. Wir machen richtig jetzt Delfinschwimmen. Wir sind richtige Tiere geworden im Wasser. Nein, ich gehe 3, 4 Mal die Woche hier draußen schwimmen, das tut gut. Ich kann nicht mehr so gut Fußball spielen oder joggen, weil ich 2 Kreuzbandrisse mir erobert habe im Leben. Da geht das nicht mehr so gut. Also ist Wasser schon ein gutes Medium.
Ganz andere Frage, muss man bei dir zu Hause die Schuhe ausziehen?
Nee, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Also ich kenne ja einige, die sagen, kommst nur in die Tür, wenn du die Schuhe ausziehst. Und das sind keine Gebetstempel, das sind ganz normale Häuser. Da denke ich, mein Gott, nö, muss das denn sein? Bei mir können die Freunde, wenn sie zu Hause ankommen, die Schuhe anlassen. Sei hier nochmal ganz klar gesagt.
Gut, auch mit Stilettos.
Ja, kannst du mal vorbeikommen mit Stilettos.
Lieber Tatort mit Til Schweiger oder mit Maria Furtwängler?
Ach, ich bin jetzt, weder noch. Da gibt es ein paar andere Kollegen, die Kollegen aus Dortmund. Aber ich finde auch das, was Til Schweiger macht, sehr gut. Frau Furtwängler ist ja schon ein Klassiker, macht das schon so viele Jahre. Aber der Hartmann zum Beispiel finde ich großartig.
Finde ich auch.
Großartig. Ich sehe auch gerne immer noch Liefers und Prahl aus Münster. Auch die Münchner ab und zu. Ich finde, es sind ja nach wie vor Drehbuchstoffe, die wirklich gut sind. Also der Tatort hat sich ja da inhaltlich sehr, sehr nach vorne entwickelt. Ja, also ich gucke gern.
Ich auch. Heute Abend gibt es natürlich auch wieder einen Tatort, da ermittelt Joachim Kroll, also nicht verpassen. Reinhold Beckmann ist mein Gast, der ist ja eigentlich Fernsehjournalist, neuerdings geht er auch in die weite Welt hinaus als Reporter, aber er hat ja noch ein zweites Ich und das ist der Musiker Reinhold Beckmann. Das hast du ja ein bisschen ausgebaut in letzter Zeit. Welche Rolle spielt die Musik momentan in deinem Leben?
Ja, wir haben jetzt 40 Konzerte gespielt bis kurz vor Weihnachten, das war das erste Mal so eine richtige Tour. War auch eine ganz neue Erfahrung, so mit 5 Jungs 2,5 Monate unterwegs zu sein. Und das war ein großer Spaß. Es war wie früher mit dem Fußballverein losfahren und hockten da in so einem kleinen Bus. Und man lernt Deutschland auf eine ganz andere Art und Weise kennen, wenn man so in kleinen Theatern und Kulturhäusern spielt. Und man lernt ja noch was dazu. Ich habe ja nicht gedacht, dass man so auf der Gitarre oder auch beim Singen irgendwie, wenn man es jeden Abend macht, irgendwo nochmal so richtig an Handwerklichkeit dazugewinnt.
Wie war denn das für dich? Wie hat denn das Publikum reagiert? War das am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig? Weil die Leute, die kenne ich ja aus dem Fernsehen in einer ganz anderen Rolle.
Ja, ja. Aber wir machen das ja schon seit 3-4 Jahren, haben aber immer nur bisher so an Wochenenden mal gespielt, Freitag, Samstag, Sonntag. Aber in den Städten, wo wir noch nicht gespielt haben, klar, wir waren auch in Österreich. Ich habe immer gefragt, was wollen wir denn in Österreich? Nee, da musst du jetzt spielen. Du musst in Österreich spielen. Und das war wunderbar. In Wien, in Salzburg. Tolles Publikum. Die haben es gemocht. Unter 4 Zugaben haben die uns nicht weggelassen. Und am Anfang ist das so. Man spürt das bei den ersten 2, 3, 4 Stücken. Dann sitzen die alle noch da und gucken. Und kann der das? Kann der wirklich Gitarre spielen? Wie, der singt da jetzt auch noch? Ich erzähle zwischendurch noch ein bisschen dummes Zeug. Also von daher ist das ein ganz gutes Gemisch aus Musik und ein bisschen Schnacken.
Es gab ja auch, als du zum ersten Mal los bist, diese Reihe Musik in den Häusern, oder wie hieß das? Da bist du richtig in Haushalte, also Privathäuser auch gegangen und da aufgetreten.
Kann ich nur empfehlen, Bettina, weil das ist eine so tolle Einrichtung, die sich ein Rechtsanwalt aus Köln mal ausgedacht hat. Gibt es in mehreren Städten, Musik in den Häusern heißt das. Und das heißt, Privatmenschen können sich so kleine Musikacts buchen. Die müssen, glaube ich, dafür sorgen, dass die Leute da was zu essen kriegen. Und wir haben gespielt in Köln, in Mülheim an der Ruhr, in Hamburg und in Berlin. Vor 50, 60 Leuten, manchmal in einem ganz engen Raum. Und ich werde das Konzert in Mülheim an der Ruhr nicht vergessen zum Beispiel. Es war so lustig und so persönlich und so intim. Ja, das haben wir als Trio gespielt, in kleiner Besetzung. Und das war erster guter Einstieg. Das hat mir auch ein bisschen so die Nervosität genommen und mir so eine Sicherheit gegeben, dass das Zeug auch funktioniert. Und großer Spaß.
Lass mal eben deine Fingernägel sehen. Sind die denn immer noch so? Hast du noch immer Gitarrenspieler?
Ja, ich habe links kurz und rechts ein bisschen lang. Es hält sich jetzt im Moment in Grenzen rechts, aber ja. Aber
ja,
das
immer
ist,
noch.
Weil ich versuche jeden Tag so ein bisschen zu spielen, klar.
Gehört schon zu deinem Leben, dass du hast ja auch erzählt, du brauchst das, um so ein bisschen abzuschalten. Ne?
Ja, das ist, ist ja fast eine meditative Form. Ne? Du denkst ja an nichts anderes. Wenn du Musik machst, kannst du nur Musik machen und hast keine anderen dummen Gedanken im Kopf.
Reinhold Beckmann bringt ein großartiges neues Fernsehprojekt an den Start. Hashtag Beckmann, morgen 7:45 im 1. pünktlich zu seinem 59. Geburtstag. Es gibt jetzt schon online ganz viel darüber zu erfahren. Klicken Sie rein bei das1.de. Reinhold, dein Geburtstag ist zwar erst morgen, heute ist aber schon Wunschzeit für die nächste Woche. Was darf sein?
Och, ich würde mir noch eine gute Portion Grünkohl wünschen. Ja, ich stehe auf Grünkohl, ja. Natürlich mit ein bisschen guten Kassler. Es kann auch eine Pinkelwurst sein. Meine Mutter hat es mir versprochen, dass das nochmal klar geht. Ja, ist ja noch kalt genug dafür, um Grünkohl zu essen. Und der zweite kleine Wunsch wäre, dass die Einschaltquote morgen einigermaßen ordentlich ist. Ist ein schweres Thema, weiß ich, aber ist ein wichtiges Thema.
Ja, und es lohnt sich absolut. Also den Wunsch mit der Einschaltquote, den können Sie da draußen, Reinhold, erfüllen. Mit dem Grünkohl wird es schwieriger, aber das macht ja dann die Mama. Schönen Sonntag noch und dir ganz herzlichen Dank, Reinhold.
Bettina, vielen Dank für die Einladung. Schönen Sonntag dir.
Danke und tschüss.
Tietjen talkt.